Ja, wir haben schon die Hälfte erreicht. Wir machen jetzt eine Pause. Unten im kleinen Saal findet ihr Gebäck und Kekse. Und im Bistro gibt es heiße Getränke. Alles kostenlos heute. Genießt die Zeit. Lasst es ein bisschen sacken. Tauscht euch gerne aus. Connected. Und wir machen hier weiter. In 20 Minuten um 5:05 geht's weiter.
Hey, die Hälfte ist wiedergekommen. Fantastisch. Ich freue mich. Auch online, die gute Hälfte ist immer noch da. Ihr seid tapfer, Leute. Klasse. Oliver, Timo, Alex ist dabei. Der Volker, die Sina. Und die Iris. Oh, die habe ich hier auch gesehen. Ja, schön. Wisst ihr, es gibt ja Ideenblitze, die einen auf wichtige Lösungen bringen. Doch kann es auch geschehen, dass Gottes übernatürliche Blitze echte Durchbrüche auslösen. Und hierzu würde ich euch gerne etwas vorlesen, was das ausdrückt. Ein Blitz am ersten Weihnachtstag. Der Schriftsteller Paul Claudel, lebte 1868 bis 1955, erlebte beim Besuch des Weihnachtshochamtes am 25. Dezember 1886 in Notre-Dame von Paris den lebendigen, fast physischen Eindruck des Übernatürlichen. Diese Offenbarung bestimmte fortan nachhaltig sein literarisches Schaffen. Große Bühnenwerke gemacht, wie zum Beispiel Die Stadt oder Der seidene Schuh und anderes. Seine Werke gehören zu den wichtigsten literarischen Zeugnissen der ideologischen Auseinandersetzung der damaligen Zeit. Er schreibt darüber: Damals fing ich zu Schriftstellern an und hatte die Vorstellung, ich könnte in den katholischen Zeremonien, die ich mit dünkelhaftem Dilettantismus betrachtete, ein geeignetes Reizmittel und den Stoff für ein paar dekadente Übungen finden. In dieser Stimmung wohnte ich von der Menge gestoßen und gedrückt dem Hochamt mit mäßigem Vergnügen bei. Ich selbst stand in der Mitte, in der Menge, in der Nähe des zweiten Pfeilers am Choranfang, rechts auf der Seite der Sakristei. Da nun vollzog sich das Ereignis, das für mein ganzes Leben bestimmend sein sollte. In einem Nu wurde mein Herz ergriffen. Ich glaubte mit einer so mächtigen inneren Zustimmung, mein ganzes Sein wurde geradezu gewaltsam emporgerissen. Ich glaubte mit einer so starken Überzeugung, mit solch unbeschreiblicher Gewissheit, dass keinerlei Platz auch nur für den leisesten Zweifel offen blieb, dass von diesem Tag an alle Bücher, alles Klügeln, alle Zufälle eines bewegten Lebens meinen Glauben nicht zu erschüttern, ja auch nur anzutasten vermochten. Ich hatte plötzlich das durchbohrende Gefühl der Unschuld, der ewigen Kindschaft Gottes, einer unaussprechlichen Offenbarung. Bei dem Versuch, den ich schon öfter angestellt habe, die Minuten zu rekonstruieren, die diesem außergewöhnlichen Augenblick folgten, stoße ich auf eine Reihe von Elementen, die indessen nur einen einzigen Blitz bildeten, dessen sich die göttliche Vorsehung bediente, um endlich das Herz eines armen, verzweifelten Kindes zu treffen und sich Zugang zu ihm zu verschaffen. Wie glücklich doch die Menschen sind, die einen Glauben haben. Wenn es wirklich wahr wäre, es ist wahr. Gott existiert, er ist da. Er ist jemand, er ist ein ebenso persönliches Wesen wie ich. Er liebt mich, er ruft mich. Soweit das Zitat von Paul Claudel. In Erinnerung an seine Christusbegegnung schreibt er im Jahr 1910 in einer Ode: Der Richter erinnert sich der Wohltaten Gottes und lässt einen Hymnus der Dankbarkeit zu ihm aufsteigen. Natürlich in alter Sprache, aber nicht ohne geistliche Kraft. Sei gelobt, mein Gott, so das Gedicht. Sei gelobt, mein Gott, der du mich befreit hast von den Götzen und bewirkt, dass ich nur dich anbete und keineswegs Isis oder Osiris oder die Gerechtigkeit oder den Fortschritt oder die Wahrheit oder das Göttliche oder die Humanität oder die Naturgesetze oder die Kunst oder die Schönheit. Herr, du hast mich erlöst von den Büchern und den Ideen, den Wahngebilden und ihren Pfaffen. und du hast nicht gestattet, dass Israel fröne unter dem Joch der Entmannten. Ich weiß, du bist kein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Gespenster und Puppen werde ich nicht verehren, weder Diana noch die Pflicht, weder die Freiheit noch Apis den Stier. Nicht eure genialischen, nicht eure heroischen, nicht eure großen Männer und Übermänner gleichen Abscheu all diesen Entstellten. Sei gelobt, mein Gott, der du mich von mir selber befreit hast und der es wirkt, dass ich mein Gut nicht in mich selbst berge, sondern in deinen Willen allein. Sei gelobt, weil du mich nicht ausgeliefert hast an mich selber, sondern mich annahmst wie ein Ding, das dient und gut ist, für den von dir vorbedachten Zweck. Und ich weiß, dass ich verantwortlich bin und ich glaube an meinen Meister, so wie er auch an mich glaubt. Ich schenke Treue deinem Wort und ich brauch's nicht schriftlich zu haben. Darum lasst uns die Fesseln der Träume zerreißen und die Götzen unter die Füße treten. Und kreuzweis umarmen das Kreuz, denn das Bild des Todes erzeugt den Tod, aber des Lebens Ahnung, das Leben und die Anschauung Gottes gebiert das ewige Leben. Ich fand es beeindruckend, von jemandem zu lesen, der damals als junger Heißsporn versuchte, sich lustig zu machen über die Kirche, über den Glauben, und dann in solch einem Gottesdienst Gott selbst erlebte in atemberaubender Weise, so dass er es auf seine Weise niederschrieb und von dort an ein Botschafter wurde. Er wurde später Diplomat und ist viel gereist, auch als Künstler, aber auch als Diplomat, und hat überall seinen Glauben an Jesus Christus bekundet. Ja, der Christusbegegnung, die hatte der Diplomat und Dichter Paul Claudel als 18-Jähriger in der Pariser Kathedrale Notre Dame. 1868. Das ist lange her, über 150 Jahre. Und so wenig wie der junge Mann damals erwartete, Christus zu begegnen, so wenig wurde erwartet, dass mit der Geburt von Jesus Gott selbst diesen Planeten betreten würde. Wer hätte erwartet, dass ein König ankam, als dieses kleine Baby in der Futterkrippe im Stall lag? Who would imagine?
Special indeed, and you could grow up to be anything. But who would imagine a king? A shepherd or teacher is what you could be, or maybe a fisherman out on the sea, or maybe a carpenter building things. But who would imagine a king? It was so clear when the wise men arrived and the angels were singing your name, that the world would be different 'cause you are alive. That's what heaven stood still to proclaim. Special to me, and of all of those wonderful gifts he could bring, who would imagine, who
Wow, Whitney hätte das gefallen, deine Version von ihrem Lied. Ach, schön. Ja, was Kindern oft gefällt, sind andere Dinge. Die Feuerwehr ist zum Beispiel für Jungs immer ganz spannend. Und manchmal haben auch kleine Mädchen was davon. Sven hob den Kopf, als der Alarmdrucker ein Geräusch von sich gab. Sein Kollege Thomas nahm das Alarmfax entgegen. Wie an jedem Heiligabend in den vergangenen Jahren kam auch am heutigen Tag Arbeiter auf die Feuerwehr zu. Bis sie zurück waren, würde der Punsch und das kleine Festmahl, das die Feuerwehrmänner mitgebracht hatten, kalt sein. Sitzt auf dem Christbaum vor der evangelischen Kirche fest, hörte Sven noch durch den Lautsprecher, als er seinem Kollegen Joachim bedeutete, dass der sich ebenfalls in Bewegung setzen sollte. An Heiligabend ruft jemand wegen einer Katze auf einem Baum an. Joachim verdrehte belustigt die Augen. Er war der Jüngste der Truppe und hatte die ausufernden Feierlichkeiten im Kreis seiner Familie gern gegen die eher einfache Party auf der Wache eingetauscht. Routiniert ergriffen mehrere Feuerwehrmänner ihre Ausrüstung und bewegten sich zügig in die Fahrzeughalle. »Du darfst heute den Hobby fahren«, sagte Sven zu Joachim. Dieser strahlte und eilte auf die Fahrerseite des Hubrettungsfahrzeuges, doch ein scharfer Pfiff von Seiten ihres Vorgesetzten ließ beide herumfahren. »Sven fährt! Wir haben es eilig!« Joachim runzelte irritiert die Stirn, da eine Katzenrettung keineswegs als dringlich eingestuft hätte. Aber Sven reagierte sofort. Er startete das schwere Fahrzeug und während das Tor nach oben glitt, stiegen die anderen zu. »RTW und NRW sind unterwegs«, erläuterte Thomas. Sven inzwischen auf der Straße gab kräftig Gas. Das Signalhorn zerriss die Stille der Nacht. Dass ein Rettungswagen und ein Notarztwagen angefordert worden waren, deutete keinesfalls auf eine harmlose Katzenrettung hin. Irgendetwas mussten Joachim und er missverstanden haben. »Wegen einer Fellnase mit Höhenangst?«, fragte Joachim prompt. »Du kannst aber schon Weihnachten vom 1. April unterscheiden, oder?« Thomas war nicht zum Spaßen zumute. Ernst, fast knurrend, erwiderte er. »Ein Kind ist in den Christbaum vor der Kirche geklettert.« Er musste sich am Sitz festhalten, als wenn das lange, schwere Gefährt durch eine unangenehme, enge S-Kurve lenkte. »Du bist bei meiner Hochzeit definitiv nicht der Chauffeur«, lästerte Joachim. »Meine Braut würde sonst auf ihr Kleid...« »Welche Braut?«, hakte Sven sofort nach. Dem jungen Mann wuchsen gerade mal 3 Barthaare und er sprach bereits von einer Braut. »Na, die ich in ein paar Jahren finden werde.« Sven grinste, bog von der Straße ab und fuhr den Einsatzwagen mit der Drehleiter auf den leeren Kirchplatz. Ein wahrer Koloss von einer Fichte erhob sich in den nachtschwarzen Himmel, geschmückt mit sanft schimmernden Elektrokerzen. Vor dem Christbaum stand eine Frau, die nur ein schwarzes, kurzes Kleid trug und zitternd die Arme um sich selbst geschlungen hielt. Hinter ihr hatten sich einige weitere Menschen versammelt. Sie hatten den Kopf weit in den Nacken gelegt und blickten besorgt nach oben. Als Sven die Tür öffnete und das schneebedeckte Pflaster sprang, hörte er bereits die Sirenen der Rettungswagen. »Sven, du gehst hoch«, wies Thomas an. Sven nickte und blickte hinauf in den Baum. Dort entdeckte er ein kleines Mädchen zwischen den Zweigen. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Das Kind konnte nicht älter als 6 Jahre alt sein und saß in erschreckend großer Höhe fest. Während seine Kollegen die Drehleiter vorbereiteten, trat Sven zu der jungen Frau, der Tränen über die rundlichen Wangen liefen und die beschwörend rief, »Beweg dich nicht, Juli, bleib ganz ruhig. Gott, gleich holt dich jemand runter.« »Sie ist ihre Tochter und heißt Juli?« sprach Sven sie an. Die Frau richtete ihren Blick hoffnungsvoll auf ihn und hauchte mit zitternder Stimme. »Julia!« »Es geht los!« Thomas' Ruf ließ Sven herumfahren. Sie mussten das Mädchen sofort aus seiner gefährlichen Lage befreien. Rasch bestieg er den Rettungskorb und während die Drehleiter ihn nach oben beförderte, konzentrierte er sich darauf, das Kind im Blick zu behalten. Als er in seine Nähe kam, sah er, wie es sich versteift. Äste wackelten, einige der elektrischen Lichter schienen warnend zu blinken. »Hallo Juli, ich bin Sven.« Das Mädchen hob den Kopf und schaute ihn gut an. »Gut so, Juli. Deine Mama hat uns angerufen, damit wir dir herunterhelfen. In Ordnung?« »Ja.« Die Stimme des Kindes klang klar, deutlich und irgendwie herausfordernd. Sven versteckte sein Grinsen nicht. Offenbar hatte er es hier mit einer Abenteuerin zu tun. »Aber du musst mir ein bisschen helfen.« »Klar. Du hältst dich ganz fest und siehst mich an. Sobald ich sage, dass du den Stamm loslassen kannst, machst du das. Aber erst dann. Okay. Sven schickte ein Stoßgebet zum Himmel. Thomas am Hauptbedienst stand, der Drehleiter führte ihn langsam und behutsam an den ausladenden Zweigen vorbei. Bist du bereit? Julia nickte und Sven ergriff das Mädchen unter den Arm. Gut, jetzt kannst du loslassen. Mutig löste Julia ihre Hände von dem harzigen, rauen Stamm und Sven zog sie zu sich in den Korb. Jetzt war sie sicher. Erleichtert atmet Sven durch.
Darf ich noch eine Weile hier oben bleiben?
War das Erste, was Julia sagte. Ihr Atem bildet kleine Wölkchen vor ihrem Gesicht.
Warum das denn?
Sven war völlig überrascht und sorgte sich um die unterkühlte und völlig aufgelöste Mutter, die zu ihm hochblickte. Die Frau sollte ihre Tochter schnell in die Arme schließen können und in ihre warme Wohnung zurückkehren.
Ich will doch Jesus gratulieren. Er hat heute Geburtstag.
Und deshalb bist du auf den Baum geklettert? Julia nickte heftig.
Da bin ich näher am Himmel.
Wie Julia legte auch Sven den Kopf in den Nacken, um in den klaren Sternenhimmel hinaufzusehen. Dieses Kind rührte etwas in ihm an. Sein dringlicher Wunsch, Jesus zu treffen, ging ihm zu Herzen. Allerdings hatte das kleine Mädchen da wohl etwas falsch verstanden. Sven hockte sich vor Julia hin und ergriff ihre Hände. »Jesus feiert gern seinen Geburtstag mit dir«, sagte er. »Er will ohnehin jeden Tag mit dir gemeinsam verbringen«, aber dafür musst du nicht extra auf einen Baum klettern. Neugierig neigte Julia den Kopf zur Seite.
Aber Jesus ist doch da oben im Himmel. Und wenn man Geburtstag feiern will, dann geht man dahin, wo das Geburtstagskind wohnt.
Aber Jesus ist das ein bisschen anders, versuchte Sven zu erklären. Er hat mal gesagt, ich bin immer bei euch jeden Tag bis an das Ende der Welt. Du musst also nicht zu ihm hinaufklettern, sondern er ist schon zu uns heruntergekommen. Sven tippte mit dem Zeigefinger dorthin, wo er das kleine Herz des Mädchens wusste. Er ist immer bei dir und du kannst ihm alles erzählen, ohne auf Bäume zu klettern.
Aber ich klettere gern.
Sven hatte das bereits vermutet und ganz offensichtlich war die Kleine dabei auch überaus geschickt. Julia hob interessiert die Augenbrauen.
Und wo ist Jesus? Ich kann ihn nämlich nicht sehen.
Stimmt, wir können ihn nicht sehen. Er ist wie ein unsichtbarer Freund.
Ist er denn auch dein Freund?
Sven nickte. Ja, und wenn du möchtest, kann er auch deiner sein. Du kannst ihm das einfach sagen. Spontan wie Julia war, kniff sie fest die Augen zu und sagte,
Hallo Jesus, ich will auch dein Freund sein und mit dir Geburtstag feiern. Das machen wir nachher zusammen mit Mama, ja?
Während Sven erneut schweigend in das Sternenmeer hinaufblickte, wurde ihm eines wieder neu bewusst. Es ist ganz leicht, Gott all das zu erzählen, was ihn beschäftigte. Dazu braucht es keine große Anstrengung. Er musste es einfach nur tun. Ebenso vertrauensvoll wie ein kleines Kind. Und dann würde er sich so geborgen fühlen, wie in einem himmlischen Rettungskorb. Das, was wir uns jetzt genau anschauen, ist das Herz von Weihnachten. Das große Herz, was auch manchmal ganz klein bei uns ist und was wir so schätzen, wenn wir es einmal erkannt haben. Das, Julia hatte dieses Herz gefunden. Julia hat mich so an dich erinnert, Grace. Du warst ganz genau so, diese Art von Kind. Da wäre der Baum nicht hoch genug gewesen. Wenn du gedacht hast, Jesus ist da oben, wärst du darauf geklettert, cool und mütig. Und ich glaube, so ein bisschen von Julia steckt in jedem von uns. Und auch von Sven, von der Sehnsucht, ihm wirklich alles sagen zu können. Und ich meine, welche Zeit ist besser geeignet als diese Tage, die wir gerade erleben, diese Weihnachtszeit, sich ganz neu bewusst zu machen, dass er wirklich runterkam auf diese Welt, um uns zu begegnen. Ja?
Ich musste gerade daran denken, als sie gesagt hat, das Mädchen in der Geschichte, dass sie Jesus als ihren Freund haben will, dass meine Mama mit mir, ich glaube, da war ich wahrscheinlich 2 oder 3, ein Übergabegebet gesprochen hat. Und das ist wahrscheinlich fast die einzige Erinnerung, die ich aus diesem Alter habe. Aber ich kann mich daran erinnern. Und das finde ich halt so krass. Ich weiß nicht, ob ich mich da bewusst schon entscheiden konnte in dem Alter. Aber das war, also, wie wichtig sowas sein kann. Und selbst für so ein kleines, so jung, dass ich das noch weiß. Also das fand ich gerade irgendwie voll faszinierend. Und ich kann mich an fast nichts erinnern aus dem Alter.
Ja, ach schön. Wundervoll. Also ich wünsche mir manchmal den kindlichen Glauben der kleinen Julia. Wie einfach können wir uns Gott nahen, ganz ohne Leitern, ohne auf Bäume klettern zu müssen. Alles, was wir dazu brauchen, ist Gottes Liebe in unserem Herzen. Und ich bleibe dabei, durch nichts können wir diese reine, nicht berechenbare Liebe mehr erlangen, als durch kindliches Vertrauen. Und eine meiner Lieblingsgeschichten hierzu lese ich euch jetzt vor. Zumindest auch aus einem Buch von Lotte Bormuth. Alle aus der Kindergruppe sollten beim Krippenspiel mitwirken, das wir auch hier bei uns am Heiligabend haben werden. Das war für den Leiter der Sonntagsschule gar nicht einfach und er musste bei manchen Rollen lange überlegen, wem er sie zuteilte. Würde Sven es schaffen, die wenigen Sätze auswendig zu lernen und sie dann auch deutlich und mit lauter Stimme vorzutragen? Ich will es mit ihm probieren, sagte er sich. Die Rolle des Wirts hatte er ihm zugedacht. Groß und breitschultrig war er ja, breitschultrig. Er überragte alle um einen Kopf und oft wurde er von seinen Klassenkameraden als dicke Mettwurst gehänselt. Gerade weil er zu den Außenseitern gehörte, durfte er in der Sonntagsschule nicht ausgegrenzt werden. Also lernte er mit viel Mühe seinen Spruch. Nein, nein, Josef, zieh weiter, ich habe kein Zimmer mehr frei. Dort drüben ist der Stall. Da wirst du vielleicht noch ein Plätzchen zum Übernachten finden. Sven strengte sich mächtig an und bei den Proben blieb er nicht ein einziges Mal stecken. Dann kam sein großer Auftritt an Heiligabend. Die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt und sogar in den Gängen standen die Gottesdienstbesucher. Die Glocken läuteten und nach dem letzten Schlag setzte die Orgel ein mit dem Lied »Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphierend, o kommet nach Bethlehem, sehet das Kindlein uns zum Heil geboren, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König.« Die kleinen Schauspieler hatten um den Altar herum ihre Plätze eingenommen. Als das Lied verklungen war, begann das Krippenspiel. Alles lief wie geplant und keiner verhaspelte sich. Maria und Josef befanden sich auf ihrem Weg nach Bethlehem. Mühsam war die Reise dorthin. Auf der Straße drängten sich die Reittiere. Esel und Kamele kamen nur langsam vorwärts. Am Ortsausgang klopfte Josef an die Tür seiner Gaststätte. »Ich brauche eine Herberge für meine Frau. Maria erwartet nämlich ihr erstes Kind. Sie ist schon so müde und erschöpft. Und wir können einfach nicht weitergehen. Bald wird das Baby kommen. Habt doch Erbarmen mit uns.« Nun war Sven an der Reihe. Alle warteten gespannt auf seinen ersten Satz. Würde er vor der Menge der Zuhörer seinen Text fehlerfrei aufsagen? Sven war ganz bei der Sache. Er sah das armselige Eselchen mit Josef vor sich stehen, schaute in die traurigen, angsterfüllten Augen von Maria und dann sprudelten die Worte aus ihm heraus. »Maria, du kannst mein Zimmer haben!« Die Gottesmutter hatte sein Herz im Innersten berührt. Er hätte keinen anderen Satz sagen können. Die kleinen Schauspieler aber waren verwirrt. Wie sollte nun das Krippenspiel weitergehen? Sven hatte die Regie durcheinander gebracht. Aber hatte er, der Einfältige, nicht die Weihnachtsbotschaft in ihrer Tiefe begriffen? Ja, das ist der Sinn von Weihnachten. Das göttliche Kind darf Einzug bei uns halten und Wohnung bei uns nehmen. Als die Aufführung zu Ende war, griff der Pastor diesen eigentlich verfehlten Satz auf. Das ausgearbeitete Konzept für seine Predigt ließ er beiseite. Jetzt ging es ihm nur noch um den einen Satz. Sind wir bereit, dem Heiland der Welt unsere Herzenstür zu öffnen und Jesus Raum zu geben? Lassen wir ihn in unser Zimmer ein?
Ja. Ja.
Das ist die dringendste Frage für jeden Menschen. Sven hatte die Hauptsache begriffen, um die es an Weihnachten geht. Ich wurde an das Wort der Bibel erinnert. Aus dem Munde der jungen Kinder hast du eine Macht zugerichtet. Psalm 8, Vers 3. Und an einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, was schwach ist vor der Welt, das hat sich Gott erwählt,
1. Korinther 1, 27. Gott beugt sich in Christus gerade zu den Einfachen, den Erniedrigten, den Demütigen. Die Stolzen, Gewaltigen und Hochmütigen aber gehen leer aus. Deshalb ist er uns auch durch seinen Sohn, durch Jesus, im Stall von Bethlehem so nahe gekommen. Keiner, der an diesem Heiligabend in der Kirche war, wird die Worte von Sven vergessen können, auch wenn er seine Mitspieler aus dem Konzept gebracht hat. Er war bereit, für das Jesuskind Raum zu schaffen. Tief hat sich der Satz bei den Gottesdienstbesuchern eingeprägt: Du kannst mein Zimmer haben. Das war übrigens das Lied. Singen wir das noch? Ja. Ah, schön.
Jetzt seid ihr wieder gefragt. Ihr dürft wieder sehr gerne mitsingen. Und der Text wird natürlich eingeblendet. Ein bisschen tiefer.
Herbei, oh ihr Gläubigen, fröhlich
Das war genau das Lied, was vor dem Krippenspiel gesungen wurde. Lass uns die Geschichte eines anderen Weihnachtsliedes hineinschauen. Eines Liedes, das jeder von euch kennt. Vor etwa 180 Jahren entstand das weit verbreitete Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht. Dass dieses Lied überhaupt gedichtet und komponiert wurde, verdanken wir einem Missgeschick. In Oberndorf, in der Nähe von Salzburg in Österreich, war fast die gesamte Bevölkerung auf den Beinen, um ihre Häuser mit Tannenbäumen, Kerzen, Äpfeln und Nüssen zu schmücken. Und heute war Heiligabend. Die Freude war vor allem bei den Kindern groß, als es im Laufe des Vormittags zu schneien begann und alles mit einem weißen Schleier bedeckt war. Bald würden die Glocken die Menschen zur Mitternachtsmesse rufen. Und die Gläubigen würden sich über das gewaltige Ereignis der Geburt ihres Heilandes von Herzen freuen und Loblieder singen. Aber dann geschah ein schreckliches Missgeschick. Der Priester Joseph Mohr hatte gerade entdeckt, dass die Orgel defekt war. Wie stark er auch in die Pedale trat, er konnte dem Instrument nur ein schauriges Pfeifen entlocken. Mohr war verzweifelt. Christmette ohne Orgelbegleitung war für ihn unvorstellbar. Kläglich würde der Gesang in der Kirche ertönen. Aber es war jetzt auch unmöglich, noch jemanden zu finden, der die Orgel reparieren könnte. Diese Arbeit würde viel Zeit in Anspruch nehmen, und wenn es wirklich gelänge, den Fehler zu beheben, dann wäre Weihnachten längst vorbei. Nun war guter Rat teuer. Der junge Priester war entsetzt. Dass nun gerade zu Weihnachten das Malheur mit der Orgel passieren musste, stimmte ihn traurig. Er überlegte, ob er durch sein Gitarrenspiel den Gesang begleiten könnte, aber die herkömmlichen Lieder eigneten sich dazu nicht. So zog er sich in seine Studierstube zurück und beschloss, ein neues Lied zu dichten. Während er die ersten Worte niederschrieb, wurde er an eine junge Familie erinnert, die er kurz zuvor besucht hatte. Sie hatte ihn gebeten, ihr Neugeborenes zu segnen. Wie er so die Mutter mit dem Kind vor sich sah, musste er an eine andere Geburt denken, die sich fast 2000 Jahre zuvor im Stall von Bethlehem ereignete. Zögernd begann er, seine Feder über ein Blatt Papier gleiten zu lassen. Sie wurde wie von einer unsichtbaren Hand geführt, und er formulierte Zeile um Zeile. Einfach wie Kinderverse erzählte der Priester die Weihnachtsgeschichte. Seine Worte waren eine Eingebung des Himmels. So flossen ihm 6 Strophen in die Feder. Als er damit fertig war, musste er sich sehr beeilen. Das Lied musste ja noch vertont werden. So suchte er seinen Freund, einen jungen Lehrer, auf, der die Verse in eine Melodie fügen sollte. Franz Xaver Gruber war auf dem Gebiet des Komponierens versierter als er. Als Gruber die Liedzeile las, war er von ihrer Schönheit und Reinheit tief bewegt. Er setzte sich ans Klavier. Gestützt auf 3 Akkorde komponierte der Organist eine einfache Melodie, die sich leicht singen ließ. Spät am Abend brachte er seinem Freund das vertonte Lied. Es blieb den beiden nicht mehr viel Zeit zum Einüben. Mohr begleitete das Lied auf seiner Gitarre und der Chor sollte in den Refrain einfallen. Wie jedes Jahr zu Weihnachten füllte sich die Kirche bis auf den letzten Platz. Einige mussten sogar in den Gängen stehen. Als die erwartete Orgelmusik ausfiel, waren die Besucher zunächst enttäuscht. Dann aber trat Joseph Mohr mit seiner Gitarre ins Kirchenschiff und holte den Schulmeister an seine Seite. Er erzählte der Gemeinde von der defekten Orgel und stellte ihr das neue Weihnachtslied mit Gitarrenbegleitung vor. Bald war die Kirche vom wunderbaren Klang des neuen Liedes erfüllt. Beim Refrain fiel der Chor mehrstimmig ein. Rein und klar, wie ein Gebirgsbach, sang sich dieses Lied in die Herzen der Gläubigen. Danach konnte Mohr mit großem Ernst und mit Vollmacht die Christmette abhalten. Zum Schluss kniete sich die Gemeinde zum Gebet nieder. Dieser Weihnachtsgottesdienst hat sich tief in die Herzen der Besucher eingeprägt und der Heiligabend war gerettet. Obwohl das Lied aus einer Not heraus entstanden ist, hat es sich im Lauf der Jahre in der ganzen Welt verbreitet. 1863 hat der Bischof von Florida 3 Strophen dieses Liedes ins Englische übersetzt. Heute wird Stille Nacht, Heilige Nacht in der ganzen Welt gesungen. Es wird vermutet, dass es in über 300 Sprachen und Dialekte übersetzt wurde. Es drückt Harmonie, Freude und Frieden aus und rückt die wahre Begebenheit der Heiligen Nacht vor die Seele der Menschen. So wurde es zu einem musikalischen Symbol für Weihnachten, das verkündigen will: Frieden auf Erden. Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht durch der Engel, Halleluja, tönt es laut von fern und nah, Christ der Retter ist da, Christ der Retter ist da. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh, wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. Nun, statt es nun selbst zu singen, das tun wir sicherlich noch in diesen Tagen, lasst uns einem jungen Mädchen zuhören, die es sang, bevor ihre internationale Musikkarriere ins Rollen kam. Christina Aguilera war gerade 10 Jahre alt, als sie 1991 das wohl bekannteste Weihnachtslied der Welt sang. Ja, hättet ihr sie erkannt? Xtina mit 10 Jahren. Nun, jetzt schauen wir uns was an, was vielleicht für die Kleineren ein bisschen spannender ist heute. Die Weihnachtsgeschichte mal auf andere Weise. Wir lassen das mal Playmobil erklären.
Mal kurz, Lenchen. Ich hänge noch die Kugeln in den Baum, ja? So. Was hast du gesagt?
Ich verstehe, Mama.
Ja, das ist der Stern der Weihnachtskrippe, der über dem Stall von Bethlehem erschienen ist.
Mama, warum sind die ein Stall?
Weil in Bethlehem alle Herbergen belegt waren. Aber soll ich dir die Geschichte einfach mal vorlesen?
Ja.
In einem fernen Land, lange vor unserer Zeit, machte sich ein Paar auf eine anstrengende und beschwerliche Reise. Die Frau hieß Maria und war schwanger. Ihr Mann hieß Josef und war Zimmermann. Maria ritt auf einem Esel, den Josef führte, weil sie ein Kind erwartete. Die beiden waren auf dem Weg nach Bethlehem, denn dort sollte eine Volkszählung durchgeführt werden. Als sie Bethlehem nach vielen Tagen endlich erreichten, waren sie erschöpft und sehr müde. Allerdings war die Stadt völlig überfüllt, sodass Maria und Josef keine Herberge oder ein freies Bett mehr finden konnten. Versuchen wir es woanders. Irgendwo werden wir schon was finden. Doch ein freundlicher Gastwirt hatte Mitleid mit Josef und Maria. Und er sagte, als sie an seine Tür klopften,
Ich habe kein Bett für euch, doch dort hinten am Ende des Hofes gibt es einen kleinen Stall. Dort könnt ihr euch in Stroh legen und an den Tieren wärmen, die dort untergebracht sind.
Maria und Josef gingen also zum Stall, errichteten sich zwischen Schafen, einem Ochsen und einem Esel ein kleines Lager und legten sich zum Schlafen nieder. Doch in dieser Nacht sollte Maria ihr Kind bekommen.
Oh,
sie bekam einen Sohn, den sie Jesus nannte. Maria wickelte den Jungen und legte ihn in das weiche Heu der Futterkrippe. Zur gleichen Zeit hüteten einige Hirten ihre Schafe auf der Weide und ihnen erschien ein Engel, der ihnen die Geburt des Kindes verkündete.
Fürchtet euch nicht und freut euch, denn heute Nacht wurde Gottes Sohn in einem Stall in Bethlehem geboren.
Sogleich machten sich die Hirten auf zur Krippe, um das Kind zu sehen. Über dem Stall erstrahlte ein Stern, viel heller und stärker als alle anderen in dieser Nacht, weshalb ihn auch viele Menschen in der Ferne erblicken konnten. Auch drei Weise aus dem Morgenland konnten den hellen Stern über dem Stall sehen. Die drei Weisen beluden ihre Tiere mit den wertvollsten Dingen, die sie besaßen, und machten sich auf den Weg nach Bethlehem, um das neugeborene Kind in der Krippe zu begrüßen. Als sie den Stall in Bethlehem erreichten, war die Freude groß. Die drei Weisen schenkten dem Kind kostbares Gold, wohlriechenden Weihrauch und wertvolle Myrrhe. Sie blieben die ganze Nacht im Stall und alle waren sich sicher. Gott würde Großes mit diesem Kind vorhaben und auch in tausenden von Jahren würde man sich die Geschichte von der Geburt Jesu, dem Sohn Gottes, erzählen.
Ein weiteres Lied meiner Top 5 der besten Weihnachtslieder, vielleicht sogar der Nummer 1, könnt ihr gleich sehen. Nach der Version von The Preacher's Wife mit Whitney Houston, vielleicht kennt jemand den Film, Jeder Mann braucht einen Engel oder so ähnlich heißt es auf Deutsch, bin ich sicher. Es ist ein Ausschnitt aus Christmas on Broadway der Times Square Church, aus deren Weihnachtskonzert aus 2021. Wer den englischen Text nicht kennt, kann ihn sogar mitlesen. Er ist praktisch da mit dabei. Und das ist so eins der Lieder, wo ich mich schwierig tue, sitzen zu bleiben. Wir haben ja viel gesessen heute. So, du bist also ganz frei, dich auch zu erheben, ein bisschen mitzuklatschen, mitzutanzen, was auch immer. Es ist stimmungsvoll und es ist ehrlich gesagt das tatsächlich die beste Version, die ich nach der Preacher's Wife Version jemals gesehen habe. So, seid gespannt auf Joy to the world.
Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heaven and nature, heaven and nature, sing. Oh, everybody sing joy.
Joy to the world.
Oh, yeah.
Lord,
come on.
Lord.
Oh, yes.
Let us
receive
Sing.
Go tell
this boy.
Go shine.
hope he gave me peace, he gave me love, he gave me joy. Joy, joy, woo, sing joy. Hey. Did Jesus give anybody joy in here tonight? Yeah, yeah. Whoa.
Yes, und wir haben diese Freude, oder? Ich meine, wow, selbst wenn du kein Englisch kannst, das war ja nicht so kompliziert, das Lied. Ne? Es ging um Freude, Frieden und Liebe, die wir in Christus haben. Das ist so genial. Ich liebe diese Vision. Ja, danke, Herr. Also ich fand, das ist hier eine richtig gute Adventsfeier. Tierisch gut. Und vielleicht sollten wir uns mal anschauen, was die Tiere so über Weihnachten erzählen. Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was wohl die Hauptsache, also das Herz von Weihnachten sei. Na klar, Gänsebraten, sagte der Fuchs. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten?
Schnee, sagte der Eisbär. Viel Schnee, und er schwärmte verzückt. Weiße Weihnachten feiern. Das Reh sagte, ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern. Aber nicht so viele Kerzen, heulte die Eule. Schön schummrig muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache.
Aber mein neues Kleid muss man sehen, sagt der Pfau. Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten.
Ein Schmuck, krächzte die Elster. Jede Weihnachten kriege ich was, ein Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Kette, das ist für mich das Allerschönste.
Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen, brummte der Bär. Das ist doch die Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich lieber auf Weihnachten.
Mach's wie ich, sagt der Dachs. Pennen, pennen! Das ist das Wahre an Weihnachten, mal richtig ausschlafen.
Und schlemmen, ergänzte der Ochse. Mal richtig schlemmen und dann pennen. Dann aber schrie er, aua, denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt.
Du Ochse, denkst du denn nicht an das Kind?
Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte, das Kind, ja, das Kind, ist die Hauptsache.
Übrigens, fragte der Esel, wissen das auch die Menschen?
Ich hoffe, nach dieser Adventsfeier haben wir das alle ganz neu erkannt, was das Herz von Weihnachten ist. Jesus Christus, der Retter als Kind in einer Krippe geboren, aber eben nicht geblieben, als Held an einem Kreuz gestorben, als fehlerloser Sohn des lebendigen Gottes, als Gott selbst für meine Schuld, damit ich nicht auf ewig verloren gehe, sondern bei ihm sein kann. Und jeder Mensch, der dieses Opfer annimmt, das ist Weihnachten. Ich danke euch allen fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Und ich hoffe wirklich, ihr hattet so viel Freude an diesem Abend wie ich.
denn dann war es ein gelungener Abend. Ich hoffe, ihr habt das Herz von Weihnachten gesehen, damit ihr Jesus, das Herz dieses ganzen Festes, auch mitnehmen könnt. Deswegen erhält jeder von euch gleich beim Gehen ein Herz aus Lebkuchen. So als Andenken an diesen Abend und als kleinen Genuss in der Weihnachtszeit. Euch allen wünsche ich eine wundervolle Adventszeit und ich hoffe natürlich die, die nicht anderweitig schon eingeladen wurden, dass wir uns bei der Geburtstagsfeier von Jesus hier im Christuszentrum am 24. um 15 Uhr wiedersehen werden. Denn auch das wird ein weihnachtlicher Gottesdienst werden. Mit Krippenspiel. Freue ich mich schon sehr drauf. Und auch morgen haben wir Gottesdienst. Ich predige über den dreidimensionalen Jesus. Eine Predigt, die ihr nie mehr vergessen werdet, verspreche ich euch. Vielleicht mögt ihr kommen. Und einige denken jetzt, wieso das? Die Simone predigt doch, ja, wir haben getauscht. Hatte wichtige Gründe. Sie predigt die nächste Woche dran und ich predige jetzt. Also wir haben die Gottesdienste getauscht. Deswegen bin ich morgen dran und nicht in der guten Woche. So, lasst uns zum Schluss doch noch ein Lied zusammen singen. Da können wir auch zu aufstehen, das so wundervoll das Herz von Weihnachten zum Ausdruck bringt, nämlich O du fröhliche, O du selige Weihnachtszeit. Und bevor wir das machen, würde ich gerne noch ein Dankeschön geben an meine wundervolle Partnerin hier, die so wunderschön uns musikalisch geleitet und begleitet hat. Ist nicht schlimm. Alles gut. Hier ist warm, es trocknet. Dankeschön. Einen kleinen Blumengruß für meine kleine Blume. Ich stelle es wieder in das Eimerchen, kannst du nachher mitnehmen. Der Fotograf macht noch ein Foto schön. Ja, ja, gute Idee.
Ich mache jetzt einen kurzen Spoiler für morgen, für alle, die da sind oder die vielleicht noch überlegen, ob sie kommen. Morgen wird das Jahresmotto für nächstes Jahr veröffentlicht. Also vielleicht lohnt es sich ja, deswegen erst recht da zu sein.
Ja. Wird gut.
Okay.
Danke, dass ihr da wart. Kommt gut heim.